denke, bei dem einen oder anderen nach den ganzen
Berichten über die Wahl, dass es irgendwo hier zu sagen, ich bin froh, wenn heute vorbei ist, dass Leute mal wieder über was anderes reden. Und viele denken, es macht doch eh keinen Unterschied, wen ich wähle. Bei dieser Wahl, von der wir heute reden, schon. Und zwar nicht nur für die nächsten 4 Jahre, sondern für die Ewigkeit. Und wie du dir daraus denken kannst, meine ich nicht die Bundestagswahl, sondern die Wahl, wem du dienen wirst. Ich kann nicht vorhersagen, wer die Wahl heute gewinnt. Aber egal, wer gewinnt, ich weiß, wer regieren wird. Und das müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass der Herr immer noch Herr ist. Es ist nicht eine Frage, ob Gott herrscht oder nicht, sondern ob du ihm folgst. Er führt, er lenkt, er leitet. Er hat das durch die Geschichte hindurch. Und manchmal war dieser rote Faden ein bisschen schwieriger zu sehen. Manchmal war er sehr deutlich zu erkennen. Aber zu sehen, gerade auch im Rückblick, zu sagen, ja, der Herr hat es geleitet und er lenkt und er kündigt uns an, wohin er das führen will. Und genau darum geht es auch in dem Abschnitt, den wir eben schon in der Bibellese gehört haben, aus Josua 24. Er kommt hier zum Ende seines Lebens und spricht ein letztes Mal mit dem Volk. Und darin fordert er sie auf, weiter mit dem Herrn zu gehen, auch wenn er dann nicht mehr da ist. So ist seine Aufforderung, entscheide dich für den Herrn. Und ich lese das Ganze jetzt nicht noch einmal, wir haben Josua 24 diesen Abschnitt gelesen, aber in den ersten 13 Versen findest du einen Rückblick über Gottes Führung in dem Volk Israel bis zu dem Zeitpunkt. In den Versen 1 bis 13 sehen wir dann also, bedenke Gottes Treue. Eine Regierung, die misst du eigentlich nicht an ihren Versprechen, was sie vorher sagen können, sondern an der Umsetzung, an dem, was ist dabei nachher im Endeffekt rausgekommen. Und Gott hat eine makellose Bilanz. Er hat das eingehalten, was er versprochen hat. Er hat ihnen gesagt, ich werde euch in das Land führen. Und das ist einfach nur ein Ausschnitt von dem, wo es dann war, was er ihnen dann aufgeteilt hat unter die Stämme Israels. Und ich glaube, da ist dann Sichem, das ist, wo sie sich dann getroffen haben, wo er gesagt hat, hier möchte ich, dass ihr zusammenkommt. Und er erinnert sie daran, dass wie es zu dem Zeitpunkt dann war, oder auch erinnert uns, wie es heute ist, dass es nicht immer so gewesen ist. In Vers 13 hatte er ihnen gesagt, ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hattest, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet, denen ihr nun doch wohnt. Von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Ihr profitiert davon, ich habe es euch gegeben. Es war nicht einfach, dass ihr das alles selber angebaut habt, dass es eure Leistung ist, sondern Gott erinnert sie daran und sagt, was du jetzt genießen kannst, das hast du sicherlich irgendwo ein bisschen beigetragen, aber im Endeffekt, es ist von dem Herrn. Und möchte sie so daran erinnern, zu sagen, dass wir daran denken, was wir haben. Ja? Du kannst sagen, nein, ich habe für mein Haus bezahlt, vielleicht hast du sogar selber gebaut. Ja, aber im Endeffekt zu sagen, ich habe nur, was ich habe, weil Gott mir eine Arbeitsstelle gegeben hat, weil ich vielleicht auch was geerbt habe, weil all diese Sachen zusammengekommen sind, sodass ich das habe, was ich habe. Und Gott hat ihnen all dieses gegeben, er hat uns gesegnet. Und das nicht durch ihre Leistung. Wenn wir ein Stück zurückgehen, ich habe jetzt quasi mit dem letzten Vers von dieser Einführung begonnen, ein Vers zurück in Vers 12 hat er ihnen gesagt, wie er dann die Völker, die zuvor in dem Land waren, vertrieben hat, wegen ihrer Schuld und ihrer Sünde. Das wird eindeutig in der Schrift dort gesagt. Aber dann sagt es ganz am Ende dieses Verses, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen, nicht durch deine kriegerische Fähigkeiten, sondern er hat es gegeben. Und das gleiche nochmal Ende Vers 11, und ich gab sie in eure Hand. Gott hat es getan und er erinnert sie daran. Und er erinnert sie, dass über die letzten 40 Jahre, bevor sie jetzt dort waren und er mit ihnen gesprochen hat, seine Zuhörer selbst miterlebt hatten, wie Gott ihnen bei ihnen war. Trotz Widerstand, es werden die auch beschrieben, die gegen sie gekämpft haben, wie Gott sie geführt hat. Er sagte, denkt doch daran, vergesst nicht, dass Gott nicht einfach nur Sachen versprochen hat, sondern dass er es eingehalten hat, dass er bei uns war, dass er für uns gesorgt hat. Und das, obwohl sie vorher gar nicht anders waren, denn er beginnt eigentlich in Vers 2 seiner Rede und sagte, Vers 2, Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Die waren vorher gar nicht anders gewesen. Die haben, wie die Nationen auch, irgendwelche Gottesvorstellungen angebetet. Und sagte, aber dann hat Gott sie herausgerufen. Er hat den Abraham berufen, hat gesagt, vertraue mir, ich werde dich in ein Land führen, ich werde dich segnen. Und er hat ihm geglaubt. Und durch diesen Glauben kam dann all diese Segnung, weil dieses Vertrauen in Gott da war, dass er tun wird, dass er erfüllen wird, was er versprochen hat. Und so kamen sie dann in das Land, das Gott ihnen geben wollte, zuerst 600 Jahre zuvor, also von der Zeit Josua bis zur Zeit Abrahams, waren dann ungefähr 600 Jahre. Und in der ganzen Zeit hat Gott gnädig geführt. Dann erinnert er sie in diesem Abschnitt auch an den Exodus, den Auszug aus Ägypten von der Sklaverei. Der Josua zumindest und vermutlich einige der Älteren, die da gelebt haben, persönlich miterlebt hat. Ja, und erinnert sie daran und sagt, erinnert ihr euch noch, wenn ihr nicht persönlich dabei wart, dann waren eure Eltern dabei. Die haben euch das doch berichtet, wie wir dort vorher Sklaven waren und wie Gott uns dann befreit hat, das Rote Meer geteilt hat, die Plagen nach Ägypten gesandt hat, wie er uns durch die Wüste geführt hat, wo wir keine Nomaden waren, wo wir uns nicht auskannten, wo wir nicht wussten, wo die nächste Wasserstelle ist. Aber er hat uns mit der Feuer- und mit der Lichtsäule geführt, der Wolkensäule. Und er erinnert sie daran. Und das tut er alles quasi in dieser Einführung. In der Einführung als Erinnerung sie ermutigen, wir können diesem Gott weiter vertrauen. Und auch wenn wir jetzt nicht das Gleiche erlebt haben, und das natürlich viele Generationen voraus ist, Gott hat es für uns aufgeschrieben, ja, und auch wir haben Gottes Segen erlebt. Wenn er hier mit Abraham angefangen hat, ich habe gesagt, das waren ungefähr 600 Jahre zuvor, wenn wir in unserer Geschichte zurückdenken, vor ungefähr 500 Jahren war die Reformation. Und Gott hat wieder Licht gebracht, wo Leute im finsteren Mittelalter waren und ständig in Furcht lebten, immer in dieser Ungewissheit, bin ich irgendwie gut genug, wird Gott mich bestrafen? Und dann die Botschaft zu sagen, warte mal, hier steht doch in der Bibel, dass es nicht durch Werke ist, nicht durch eigene Gerechtigkeit, sondern dass wir aus Gnade durch Glauben errettet werden, in Jesus Christus. Und diese frohe Botschaft wurde wieder bekannt gemacht, es gab wieder Hoffnung und das auch immer wieder verkündigt wurde. Er sagt, erinnert euch daran, was Gott getan hat. Weil gerade in schweren Zeiten, es ist ja manchmal für uns alle, als wenn es irgendwie so, ja, der Rollladen ist runter und ich sehe nichts. Ja, ich sehe einfach nur schwarz vor Augen und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und Gott sagt, okay, erinnert euch bitte an das, was ich schon getan habe, wie ich geführt habe. Deswegen sind Zeugnisse so gut, einfach sich zu erinnern, zu sagen, dieser Gott, er hat mein Gebet erhört, als ich durch diese schwere Zeit ging, als ich diese Probleme hatte. Und stimmt, da dieses Haus, das waren ja solche Umstände, die Gott geführt hatte, dass ich das bekommen habe. Und da war diese Person und die war krank und wir haben gebetet und sie ist wieder unter uns. Es geht dir besser. Und ja, all diese Sachen, dass man die nicht vergisst, sondern sich daran erinnert, Gott ist treu, er erfüllt, was er versprochen hat. Aber dann kommt er nach dieser ganzen Einführung zu Vers 14 und sagte so, fürchtet nun den Herrn, und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götterwerk, den eure Väter jenseits des Stroms und Ägypten gedient haben. Dient dem Herrn. Es ist aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, den eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Dann, du musst dich entscheiden. Es bleibt quasi uns überlassen, was wir mit all dieser Information tun. Er hat sie in Erinnerung gerufen und gesagt, schau mal, dies ist, was Gott alles getan hat. Aber was machen wir damit? Und Josua fordert hier auf der Grundlage dieser Geschichte und des Werken Gottes eine klare Entscheidung für Gott und gegen die Götzen zu treffen. Und auch heute muss jeder eine Entscheidung treffen. Entweder ich glaube dieses, ich setze mein Vertrauen da rein oder ich lehne das ab. Wir finden das sehr gut beschrieben, auch die Auswirkung im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 3 und Vers 18. Johannes 3, Vers 18, ich möchte das direkt hier aus der Schrift vorlesen. Häufig projizieren wir vieles an die Leinwand, damit es ein bisschen leichter ist zu folgen. Aber ich möchte, dass du es siehst, wenn du deine Bibel dabei hast. Johannes 3, 18, da heißt es, wer an ihn glaubt, an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Man muss eine Entscheidung treffen. Entweder du glaubst es, du setzt dein Vertrauen da rein, oder du glaubst es nicht. Und hier ist nicht einfach nur eine Beschreibung, ja, ich glaube, dass das irgendwas so in der Art irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und entweder ich glaube ihm, dass er mich retten kann, dass er mich mit Gott versöhnen kann, dass ich durch Glauben an ihn in den Himmel komme. Oder ich glaube es nicht. Es gibt keinen neutralen Grund. Es gibt nicht, dass man sagt, na, ich enthalte mich der Stimme. Und gleichzeitig bedeutet so eine Wahl auch, dass man alles andere dann ablehnt. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig anderen Dingen so anhängen, dass dieses zu einem Götzen wird. Heißt nicht, du darfst nichts haben, heißt nicht, du kannst es nicht gebrauchen, aber es darf nicht dich bestimmen. Wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen. Und dieses Wort, was er hier gebraucht, ist der Ausdruck für Knecht oder für Sklave. Das heißt, bist du ein Knecht Jesu Christi? Das heißt, bestimmt er dein Leben? Oder dienst du anderen Göttern? Und es ist wichtig, die Wahl ist nicht zwischen Freiheit und Sklaverei oder zwischen Selbstverherrlichung und Fremdbestimmung. Die Wahl ist entweder, ich diene dem Herrn und seiner Gerechtigkeit oder ich diene der Sünde und den Götzen. So heißt es eindeutig in Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wir denken häufig, wir sind selbstbestimmt, wir können entscheiden. Ja? Und ich entscheide so, dass mir die Dinge dienen. Ja? Ich entscheide, welches Gerät ich kaufe, damit das mir hilft. Ja? Ich entscheide, welche Filme ich schaue, weil mir das gefällt oder so. Ja? Aber was er sagt ist, ja, wir haben diesen Anschein, dass wir entscheiden können, dass wir selbstbestimmt sind. Aber dadurch, dass ich dieses mir anschaue, dadurch, dass ich dafür stimme, hat dieses dann eine gewisse Kontrolle, eine gewisse Macht über mich. War heute ein wunderbares Beispiel. Ja? In der Bundestagswahl, eigentlich willst du, wer dem Volk in Zukunft dienen soll. So soll es sein. Aber ist es dann rein, dass die immer danach fragen, zu sagen, oh, was ist das Beste für dich jetzt? Sie herrschen und bestimmen damit dann auch. Okay? Und dass wir uns dieses in unseren Entscheidungen bewusst machen, zu sagen, okay, wenn ich eine Entscheidung treffe, ja, er sagte, entscheide nicht, wer soll dir jetzt dienen, sondern wem wirst du dienen. Okay? Und dann zu sagen, das hat Auswirkungen. Entweder ich diene dem Herrn und er wird mich führen und leiten, oder ich diene diesen anderen Götzen. Nun, du sagst immer, ja, warum haben sie sich bloß dafür entschieden? Das ist doch sinnlos. Das weiß doch jeder, dass so eine Statue da nichts machen kann. Ja, aber diese Götzen waren in einem gewissen Sinne ganz wunderbar, weil die haben nichts verboten. bei diesen Götzendiensten, da konntest du feiern. Da war Teil des Götzendienstes rauschende Feste mit Musik, mit Essen und Trinken und mit allen möglichen Arten von Ausschweifung. Das war Teil des Gottesdienstes. Kann ich mich da nicht wunderbar ausleben? Einfach Freiheit? Nee. Er sagte, wir sind dann gebunden und wir brauchen davon ja immer mehr und mehr. Es ist nicht, ne, sagen wir, du warst bei irgendeinem Bankett und du hast gut gegessen und sagst, ah, das war so wunderbar, das hat mir gedient für den Rest meines Lebens, ich brauche nie wieder Essen. Schön wäre es das eine oder andere Mal, ja, aber das funktioniert nicht. Und er erinnert sich hier und sagte, je mehr ich davon nehme, es bringt mich in eine Abhängigkeit, es bringt mich auch dieses Verlangen in mir, ich brauche mehr davon. Das Gleiche bei all den anderen Sachen. Ja, ich will mich einfach ein bisschen ablenken und spiele das Videospiel. Mag okay sein. Aber wie viele Stunden verbringst du später damit? Ja, und ich benutze dieses einfach ein bisschen im Chat zu sein und mit anderen in Verbindung zu bleiben. Mag gut sein. Aber nimmt es nachher deine Gedanken gefangen? Deine Zeit gefangen? Ja? Und er sagte, entscheidet, wem ihr dienen wollt. Ja, und sie haben eben sich häufig entschieden für die Götzen, statt das, was Gott möchte, nämlich seine Gebote. Aber viele denken dann so, ja, das betrifft mich nicht. Ich habe keine Statuen, ich habe nichts, was ich hinstelle und was ich anbete. Das war doch nur damals. Die wussten halt nicht besser, die haben halt irgendwie noch nicht richtig denken können. Aber ein Götze ist alles, was mir wichtiger ist als Gott und seine Ehre. Und dann wird es plötzlich wieder relevant. Okay. In meinen Entscheidungen, wenn ich überlege, wie verbringe ich auch heute Nachmittag? Wie wähle ich? Wie die Lebensentscheidung auch? Ja, mit wem gehe ich eine engere Freundschaft ein? Wen werde ich heiraten? Wo werde ich hinziehen? Welcher Gemeinde schließe ich mich ein? Ja? Ist es Gott, was ist dein Wille? Ich will dir dienen, du sollst mich leiten. Oder ist es, ich entscheide, ich möchte, was mir jetzt Erfüllung bringt, was mir irgendwie dieses Gefühl gibt, das bringt mir Freude, das lässt mich einfach Spaß haben. Nicht, dass wir gegen Spaß sind, aber wenn man sich überlegt, okay, wenn das meine Entscheidungsgrundlage ist, dann brauche ich immer mehr davon. Ja? Und dann führt mich das auf einen Weg zu sagen, ich brauche, um das für mich zu konsumieren. Und die Bibel sagt, das ist ein Götze und nicht der Herr. Und so konkurrieren auch die modernen Götzen der Unterhaltungsbranche mit Gott und seinem Wort. Aber Josua sagt hier, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk folgt ihm zumindest in diesem Bekenntnis, sagt dann, das Volk antwortet Vers 16, fern von uns sei es, dem Herrn zu verlassen, um anderen Götzen zu dienen. Und sie greifen in der Begründung auch seine Argumentation auf, zu sagen, es war der Herr, der uns so weit geführt hat, der für uns gesorgt hat. Und Josua gebraucht dieses, um zu sagen, ich möchte euch dieses weitergeben, damit ihr euch so entscheidet. Denn die Gottesdienste sollen uns motivieren, für den Herrn leben zu wollen. Das ist, was Josua hier gemacht hat. Er sagte, denkt an das, was Gott schon getan hat. Denkt an seine Treue. Denkt an das, was er versprochen hat. Denkt daran, dass er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch, wenn es schwierig wird. Und er gebraucht das, aber er tut das auch, indem er sagt, ich möchte, dass ihr die Alternativen bedenkt. Und er sagte, oder ihr entscheidet euch heute, wem ihr sonst dienen wollt. Die Götzen, die eure Vorväter irgendwann mal hatten, oder was die Ägypter hatten, oder was jetzt unsere Nachbarn alles haben. Er sagte, überlegt es. Nicht einfach, der Glaube, manchmal wird uns das vorgeworfen, ja, dass wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass du da vorne immer Gehirn ausschaltest und dann hinsetzt und sagst, ah, klingt gut. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Bibel fordert uns immer wieder auf. Denkt darüber nach. Sinnt daran. Wie hat Gott gewirkt? Er sagte, ja, was ist das Ziel meines Lebens? Worauf will ich hinaus? Ja, will ich einfach nur ein entspanntes Leben führen? Und immer nur so, da sitzen wir auf dem Leinwand. Ja? Oder will ich dem Herrn dienen? Will ich Erfolge haben und nimm dafür vielleicht auch größere Verletzungen in Kauf? Was ist mein Götze? Was ist mir wirklich wichtig? Wonach trachten wir zuerst? Trachten wir nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit? Oder sagen wir, nee, ich will etwas, was mir gefällt, was mir Spaß bringt, was im Moment einfach ein Erfüllungsgefühl bringt? Und er warnt davor. Und sagt, aber ihr müsst die Entscheidung treffen. Wem werdet ihr dienen? War für uns diese Woche relevant. Ich hatte einen Trainer von einem meiner Jungs, die im Verein spielen, hat gesagt, ja, können wir es nicht irgendwie so drehen, dass die auch sonntags spielen, sonst haben sie irgendwann keine Lust mehr und dann ist dieses oder jenes und dann die Mannschaft braucht das. Und ich sage, ihr möchtet, dass sie treu zu euch sind. Ich möchte, dass ihr treu zum Herrn sind. Und deswegen sagen wir, nee, der Herr steht an erster Stelle. Wir haben für uns entschieden, für mich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und deswegen hat das Priorität. Und an anderen Zeiten, okay, gerne, aber Herr hat Vorrang. Ja, wir haben uns so entschieden. Ja? Und dass wir uns dieses auch immer wieder bewusst machen, weil die Entscheidungen kommen ja auch immer wieder neu. Das neue Herausforderungen kommen, dass man einfach sagt, okay, ich muss entscheiden, wem diene ich hier? Okay. Und dann ermutigt er sie auch, indem er an die Folgen erinnert. Vers 19 bis 21. Da sagte Josua zum Volk, nachdem sie gesagt haben, du hast recht, Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Der hat uns so treu geführt, wir wollen für ihn leben. Er sagte, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünde nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Und das Volk antwortete Josua: Nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Vergiss nicht die Folgen. Er warnt sie hier von einer halbherzigen Entscheidung. Denn Gott nimmt Nachfolge ernst. Wenn wir sagen, wir wollen ihm folgen, dann erwartet er auch Taten, erwartet Umsetzung. Er sagt hier, er ist ein heiliger Gott und ein eifersüchtiger Gott. Er toleriert keine Konkurrenz. Ich bin nicht damit einverstanden, wenn ihr einfach sagt, naja, das sind alles das Gleiche und wir schmeißen alles zusammen und ob den oder das, ist völlig egal. Und für uns hat das so einen sehr negativen Klang, oder? Wenn du über jemanden sagst, der ist eifersüchtig, dann sagst du, ja. Aber im gewissen Sinne ist das positiv, wenn es für das Richtige ist. Ja? Wenn du danach eiferst, dass jemand nicht auf dem falschen Weg geht. Ich meine, wie viel Liebe ist das, wenn du mitkriegst, irgendjemand rutscht ab in Drogen und Alkohol und du sagst, naja, ich will ja nicht zu sehr sie beeinflussen, sie sollen ihren eigenen Weg finden, lass sie. Du sagst, na, das kann ich nicht. Ich weiß zu sehr, was das Menschen antut. Und deswegen ist Gott ein eifersüchtiger Gott. Nicht, weil er sagt, ich will die alle für mich haben, ja? Sondern weil er sagt, ich weiß, wohin das führt. Ich kenne das Verderben. Ich habe die Menschen geschaffen. Nicht nur in der Ewigkeit, was es für Konsequenzen hat, sondern auch auf Erden schon. Ich weiß, wohin es führt, wenn sie einfach nach Lust und Laune entscheiden und dann jedes Mal, wenn sie wieder eine andere Meinung haben, sich scheiden lassen, in Drogen abrutschen, Gewalt anwenden. Ich weiß, was es zur Gesellschaft tut. Ich weiß, was es den Menschen antut. Deswegen gebe ich euch die Gebote. Nicht, weil ich so herrschsüchtig bin. Für die, die Kinder zu Hause haben, wer von euch hat Regeln zu Hause? Und ihr seid alle so gesetzlich. Es braucht das. Warum? Seid ihr alle so Diktatoren? Ihr sagt, oh, die müssen. Nee, ihr sagt, ey, die brauchen die Anleitung, die brauchen den Schutz. Und ich tue das nicht, weil ich meine Kinder nicht ausstehen kann. Auch wenn sie vielleicht das eine oder andere Mal so denken. Ja? Sondern ich tue, weil ich sie liebe, weil ich sie beschützen möchte. Gott ist unser himmlischer Vater. Und er gibt uns diese Richtlinien. Und wer versucht, Kompromisse zu machen, kann Gott nicht dienen. Er sagte, entweder du folgst und du hältst dich daran, oder es wird Konsequenzen geben. Findet nur Wohlgefallen an ganzer Hingabe. Und deswegen reicht es auch nicht. Hier haben sie gesagt, oh ja, wir sind im Gottesdienst zusammen, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist das Ende vom Buch Josua. Weiß jemand, was danach kommt? Das Buch Richter. Das Buch Richter ist beschrieben als, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und wenn du es liest, sagst, Mann, haben sie damals schon unsere Zeit gekannt? Das klingt nicht so viel anders. Ja? Warum? Weil sie sich nicht dran gehalten haben. Und gleich in Richter 2 kommen vielleicht die traurigsten Sätze in der Schrift. Also ich denke jedes Mal so, wenn ich dahin komme. In Richter 2,8 steht, dass Josua starb. Vers 9, sie haben ihn begraben. Und Vers 10, Richter 2, Vers 10, nur ein paar Seiten weiter, heißt es, und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Ja, eine Generation, er hat gesagt, denkt daran, erinnert euch daran, gebt es weiter, es ist gut für sie. Und es ist nicht weitergekommen. Und du findest die, von der Zeit, die in der Schrift beschrieben ist, die dunkelste Zeit, die wir dort haben. Und so ist biblischer Gottesdienst, ist eine Beziehung zum Herrn. Nicht einfach nur, ich saß am Sonntag für anderthalb Stunden auf dem Sitz. Ich war da gewesen. Sondern, entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. Und Dienst ist eben nicht nur absitzen, sondern dass er bestimmt meine Arbeit, dass er bestimmt, wie ich damit umgehe, wenn jemand mich beleidigt. Wie ich damit umgehe, wenn der Chef ungerechterweise mich kündigt. Wenn dies oder jenes passiert, sagen, nee, ich werde dem Herrn vertrauen. Selbst wenn, wie bei Josef, meine Brüder meinten es zum Bösen mit mir, aber Gott wird es zum Guten gebrauchen. Vielleicht kann ich das Gute noch nicht sehen, aber ich werde ihm vertrauen. Ich werde mich ihm anbefehlen. Und Gott sagt hier, dass es sonst Konsequenzen gibt. Aber wir lesen das und sagen, Ende Vers 19, er wird euer Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Stimmt das so? Wäre das nicht ein Widerspruch zu 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sündenbekenntnisse treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit? Und das stimmt schon. Aber Gott ignoriert Vergehen nicht, sondern er bestraft sie. Er sagte, wenn ihr euch jetzt, nachdem ich euch gezeigt habe, nachdem ich euch die Konsequenzen aufgezeigt habe, wenn ihr das ignoriert, dann kann ich das nicht einfach gehen lassen, sondern es wird eine Strafe dafür geben. Und das ist mit Israel passiert. Sie sind aus dem Land wieder vertrieben worden. Sie waren in Gefangenschaft gegangen. Aber gerade dort kommt auch die biblische Botschaft rein. Weil diese Bestrafung hat er dann nicht nur auf das Volk gelegt, sondern auf seinen Sohn. Und das ist gerade unsere Botschaft zu sagen, schau her, Gott sagt, es wird Konsequenzen geben, wenn wir ihm nicht folgen, wenn wir Gottes Liebesgebot ablehnen. Aber er sagt, ich weiß, ihr werdet es tun. Und ich liebe euch und ich will euch nicht bestrafen. Und hier ist mein Ausweg. Ich nehme eure Strafe auf mich. Und so, wenn er hier sagt, ich bin ein heiliger, ein eifersüchtiger Gott, ich werde das nicht einfach durchgehen lassen, dann hat er es nicht durchgehen lassen. Aber er hat die Strafe auf Jesus Christus gelegt. Und daran ist unsere Hoffnung. Aber gleichzeitig als Kinder achtet Gott besonders auf den Gehorsam. Obwohl der Maßstab halt für alle gleich ist. Es ist entweder richtig oder es ist verkehrt. Aber gerade von seinen Kindern möchte er dann, dass sie danach leben. Und so heißt es dann auch in 1. Petrus 4, Vers 17, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die Gott nicht gehorchen? Ja, es gibt manchmal Konsequenzen, weil Gott uns abhalten möchte, einen falschen Weg zu gehen. Er sagte, wenn es diese Konsequenzen da für Israel gab, wie viel mehr dann für die, die Gott gar nicht, auf ihn gar nicht hören wollen. Ja, vielleicht gibt es dann, beschwert sich ein Kind und sagte, aber meine Freunde dürfen das. Ja, der Thomas, der darf das. Warum darf ich das nicht? Und deine Antwort ist, ich bin nicht der Vater von Thomas oder die Mutter von Thomas. Du bist mein Kind. Ja. Und deswegen gilt hier bei uns, wie wir das machen. Und Gott sagt das Gleiche. Er sagt, wenn die anderen das nicht tun, ich werde mich um die kümmern zu seiner Zeit. Aber du bist mein Kind. Und ich liebe dich zu sehr, das sagen wir immer wieder, das mögen die Kinder überhaupt nicht hören, ich liebe dich zu sehr, als dass ich das durchgehen lasse. Ich will nicht, dass du auf diesem Weg weitergehst. Darum sollen wir eine Entscheidung für den Herrn treffen. Und dann, was machen wir damit? Viertens, halte dein Versprechen. Ab Vers 22, da sagte Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst. Ihr habt den Herrn erwählt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, ja, wir sind Zeugen. Dann sagt er, dann tut die fremden Götter weg, die unter euch sind. Neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sagte zu Josua, dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen. Auf seine Stimme wollen wir hören. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in sich im Fest. Und er schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn stehen. Und Josua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und er entließ das Volk. Sie machten hier einen Bund und bezeugten die Absicht. Und das Volk verpflichtete sich, indem sie die Entscheidung schriftlich festhielten und diesen Gedenkstein, ob der so aussah, wissen wir nicht, aber einen Gedenkstein aufrichteten. Aber wichtiger noch, als das äußere Zeichen ist der Gehorsam, sagte, wenn ihr jetzt ihm folgt, dann entfernt die Götzen und folgt dem Herrn. Dann zeige sich das in dem Leben. Dass wir auch überlegen zu sagen, okay, wenn ich mich entscheide, dem Herrn zu dienen, was bedeutet das für meinen Umgang mit den Medien? Was bedeutet das für meine Rede? Was bedeutet das für wie ich mich um andere kümmere, wie ich mit anderen umgehe. Was bedeutet das, was meine Ziele im Leben sind, wohin ich mich ausrichte? Und es ist hilfreich, sag nicht, du musst bei dir unbedingt so einen Stein hinstellen, aber einfach es zu bezeugen, zu sagen, ja, ich habe mich entschieden. Wir haben demnächst wieder Taufe. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also wenn du sagst, ich möchte auch bezeugen, ich gehöre dem Herrn, dann kannst du dich gerne noch melden. Wir würden gern noch ein paar mehr Leute taufen. Und manchmal ist es gut, einfach so was zu haben, das uns erinnert, wem ich jetzt gehöre. Und was ist das Zeugnis, das Zeichen bei dir für deine Entscheidung? Vielleicht ist es auch das etwas, was dir vorher dein Götze war, was dir wichtig war, dass du einfach sagst, das muss weg. Die Zeitschriften müssen weg, vielleicht die Spielekonsole muss weg. Ja, etwas, was wo, dem ich vorher gedient habe, was mein Leben war. Die Sportschuhe müssen im wahrsten Sinne des Wortes an Nagel gehängt werden. Ja? Ich muss sagen, okay, das war mir zu wichtig, das war mein Götze. Ich sage nicht, du darfst nichts von diesen Sachen haben. Und die Frage ist, ist es dein Herr oder gebrauchst du es als Werkzeug? Wir dürfen Werkzeuge gebrauchen, aber nur der Herr darf unser Herr sein. Aber wir können diese Entscheidung eben nur persönlich treffen. Und wir müssen es dann immer wieder weitergeben, auch an andere zu sagen, hier ist, wie ich mich entschieden habe. Und hier sind die Gründe, warum ich mich so entschieden habe. Wie Josua, ich werde gehen, ich werde nicht mehr lange da sein. Trefft eine Entscheidung, wem werde ich dienen? Das soll keineswegs die Aufrichtigkeit und Bedeutung der Hingabe in Frage stellen. Aber es zeigt, dass der Glaube täglich ausgelebt werden muss. Denn wir haben eine Verantwortung vor Gott, den Glauben auch an die nächste Generation weiterzugeben. Und wir haben das damit Richter schon gelesen. So, die Frage ist, was ist deine Wahl? Kannst du sagen, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen? Nicht nur im Gottesdienst, nicht nur ein Lied darüber singen, sondern zu sagen, ich habe mich entschieden und ich will das mit den Folgen durchziehen. Ich will in allen Bereichen fragen, Herr, was möchtest du denn? Du bist ja mein Herr. Herr, wie möchtest du, dass ich mit dieser Situation umgehe? Wie soll ich zu dem Nachbarn reagieren, der sich mal wieder beschwert? Wie soll ich mit dem Chef umgehen, der immer mehr Ansprüche stellt? Ja? Sagen, meine Antwort ist nicht so sehr, was möchte ich, sondern Herr, wie möchtest du das? Und auch für Entscheidungen, die wir als Gemeinde zu treffen haben, ich habe ein paar vorhin erwähnt in den in den Ankündigungen, dass wir beten, sagen, Herr, was möchtest du? Du sollst Herr sein, du sollst bestimmen. Und Josua fordert dazu auf und sagt, kommt, erinnert uns euch, was der Herr getan hat. Und wählt. Ich gebe keine Empfehlung für die Bundestagswahl ab, aber ich gebe eine Empfehlung fürs Leben ab. Wähle dem Herrn. Er ist gut. Und er verlässt uns nicht in schwierigen Zeiten. Und er ist da alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ist er dein Herr? Hast du diese Entscheidung getroffen? Und sieht man das in deinem Leben? Hast du für dich einfach Punkte, wo du sagst, ich habe mich entschlossen, ich werde dem Herrn folgen und ich vertraue ihm, wohin immer auch er mich führen wird. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns im gewissen Sinne die Wahl lässt. Du zwingst uns nicht, wir können andere Wege gehen, aber du warnst uns auch eindringlich. Überlegt, wohin das führt. Herr, ich bete, dass wir von hier gehen mit dem Entschluss. Jesus Christus soll mein Herr sein. Er ist für mich gestorben. Er ist von den Toten auferstanden. Er gibt ewiges Leben. Er hat mir vergeben, wenn wir das schon angenommen haben. Und er wird mich leiten. Herr, dass wir dir vertrauen. Wenn jemand hier ist und noch nie sein Vertrauen in Jesus Christus gesetzt hat. Ich bete, dass sie es tun werden. Aber auch für Geschwister hier, die sagen, ich bin ein Kind Gottes, aber ich spiele mit der Welt. Ich will nicht so sehr anders sein, dass wir heute entscheiden, ich werde dem Herrn dienen. Herr, wir bitten, wirke du in Herzen. Wir können die Herzen nicht verändern. Du kannst es tun. Und wir wissen, dass wenn wir dir folgen, dass es wirklich das Beste für uns ist. So danken wir dir für diese Erinnerung und bitten, dass wir die rechten Schlüsse daraus ziehen. In Jesu Namen.